Ja, Uli, ich habe mir gedacht, bevor wir mit der Folge starten, kurz vor Weihnachten müssen wir auch mal ein bisschen besinnliche Stimmung hier in unserem Podcast reinbringen. Und deshalb möchte ich ganz zu Anfang einen wichtigen Preis verleihen. Es wird jetzt auch ein bisschen Pianomusik gespielt werden, um den
Ah,
Ganzen die besondere
schön.
Note zu verleihen. Und ja, wir kommen heute zusammen, um eine Leistung zu würdigen, die Verständigung möglich macht, wo Unterschiede trennen. Der Preis für Völkerverständigung steht für Dialog, Respekt und Verantwortung. Er zeichnet Engagement aus, das Brücken baut und Vertrauen schafft. Gerade in einer Zeit internationaler Spannungen ist dieses Wirken von besonderer Bedeutung. Mit diesem Preis setzen wir ein klares Zeichen für Zusammenarbeit über Grenzen hinweg. Und es ist mir eine ganz besondere Ehre, diese Auszeichnung uns beiden zu verleihen. Schön, oder?
Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Ich finde, du kannst im nächsten Leben auch Pastorin werden. Das war sehr salbungsvoll. Ich weiß auch, auf was du da anspielst, nämlich auf die Tatsache, dass die Weltfußball-Mafia-Organisation, auch als FIFA bekannt, einen Friedenspreis verliehen hat an Donald Trump und nicht an uns. Was für ein Skandal, ne?
Eine
Weil
Schande.
wer, ja, wer setzt sich mehr für die Verständigung von sehr ungleichen, sagen wir mal, Lagern ein, wie wir, ne? RWE und S04. Ich habe mich gefragt, Nadine, glaubst du, dass das daran liegt, dass die FIFA uns gar nicht kennt?
Also
Das
ich
kann nicht
gehe
sein,
davon
oder?
aus, dass Infantino hier jede Folge von uns hört, oder?
Ja,
Also.
davon, also ich bin mir sicher, dass es hat auch schon jemand nachgefragt, warum wir mit der Folge so ein bisschen spät dran sind. Vielleicht war das Gianni, ich bin nicht ganz sicher.
Das
Aber
kann gut sein, ja.
ja, wir freuen uns sehr über den Preis, den wir uns selber verliehen haben. Und die
Ja.
FIFA kann ihren Preis behalten.
Ich finde das auch, ja.
Und bevor wir jetzt noch weiter salbungsvoll miteinander sprechen, würde ich sagen, komm, wir reden über Fußball und machen eine Folge Rivalen.
Ruhrpott Rivalen, der Fan-Podcast über den FC Schalke 04 und Rot-Weiß Essen.
Ja, du hast es gesagt. Wir legen los. Folge 33 steht an. Wir sind ein bisschen spät. Ihr habt es
Jo.
gemerkt, eine Folge ist ausgefallen. Ja, sorry dafür. Der vorweihnachtliche Stress hat uns auch erreicht und so ein bisschen weggespült, die Welle. Viel zu tun auf der Arbeit und so weiter und so fort. Aber jetzt, kurz vor Weihnachten, sind wir dann doch noch mal da. Also.
Ich meine, das wäre alles viel, viel einfacher, wenn wir mit den Rivalen endlich Geld verdienen würden, ne? Also wenn Gianni uns so, sagen wir mal, ein Promille des FIFA-Jahresumsatzes rüberwachsen lassen würde nach Gelsenkirchen und Essen, dann wäre schon schön. Aber solange das nicht so ist, ist das halt ein Hobbyprojekt, ne? Aber ein
Genau, so
wachsendes,
sieht's
Nadine.
aus, ja.
Ja.
Genau. Vielleicht irgendwann machen wir es hauptberuflich. Mal schauen.
Ich hoffe doch, ne? Und wenn ich sage ein wachsendes, dann sieht man das ja zum Beispiel auch daran, dass wir immer mehr Kommentare bekommen. Darüber freuen wir uns total. Wir freuen uns über Anregungen, wir freuen uns über Kritik, über Themenwünsche. Und Nadine, willst du den letzten Kommentar, ich weiß nicht, ob es der letzte ist, aber einen, auf den wir hier eingehen wollen, mal vortragen? Du hast vorhin so salbungsvoll geredet. Ich finde, da kannst du jetzt direkt weitermachen.
Ich weiß nicht, ob dem Kommentarschreiber das so recht ist, wenn ich jetzt wieder die
Okay.
dramatische Pianomusik einspiele. Nein, das mache ich nicht. Ich habe mir einfach mal einen Kommentar von Spotify rausgepickt, weil du beschwerst dich ja immer über die Freitagsabends-Anstoßzeiten. Und ich glaube,
Ja,
dieser
klar.
Kommentar bezog sich da so ein bisschen drauf, weil der Kommentator namens BK Gambit hat geschrieben, er oder sie findet die Anstoßzeiten in der zweiten Liga gar nicht so schlecht, da er schon oder sie um 4:30 Uhr aufstehen muss. Und für Kinder ist das auch besser. Sonntag sollte überhaupt kein Profifußball sein und auch internationale Spiele sollten spätestens um 18 Uhr beginnen. Ja.
Ja,
Ja.
also kann man BK Gambit, das ist ein Schachspieler offensichtlich, ne? Das ist, glaube ich, eine Eröffnungslinie aus dem Schach.
Ma kann sein.
Ja, also 4:30 Uhr aufstehen ist natürlich ein hartes Los, ne? Und aber ich wage trotzdem zu widersprechen, weil, wie gesagt, also Freitagsanstoßzeiten in der zweiten Liga sind eine einzige Katastrophe, wenn man jetzt nicht das Glück hat, mit dem Rad ins Stadion fahren zu können, sondern halt ein paar Kilometer zurücklegen muss. Und ehrlich gesagt auch Samstag 13 Uhr, ja. Also ich muss für ein Heimspiel relativ früh aufstehen. Dann hast du das Gefühl, dann stehst du im Stadion und frühstückst Bratwurst und Felddienst. Daran werde ich mich nicht gewöhnen.
Ist doch herrlich. Hallo? Also bis auf Felddienst. Aber Bratwurst und Bier ist doch ein gutes Frühstück eigentlich.
Ja, es wäre vielleicht ein Konterfrühstück, ne? Aber also ehrlich gesagt, nee, ich wirklich nicht. Ich freue mich, dass Schalke jetzt in der Rückrunde zweimal Samstag 20:30 spielt. Ey, das ist was anderes mit Flutlicht und einem Sonntag, den man dann frei vor der Brust hat. Aber 13:30, 13 Uhr und 18:30 am Freitag, das ist einfach scheiße. Allein deswegen müssen wir aufsteigen. Aber darüber reden wir, glaube ich, ein andermal. Auf dem Platz, Nadine, das Fußballjahr 25 ist Geschichte. Wir wollen ja jetzt keine Spiele mehr runterbeten, aber so, was ist denn dein Fazit? Du hast ja vor der Saison das große A-Wort mit dir eigenen Überzeugung in den Mund genommen. Jetzt seid ihr Vierter, was sagst du?
Richtig, ja, jetzt sind wir Vierter. Da die letzte Folge ja ausgefallen ist, gab es ja jetzt auch einige Spiele. Und hätten wir ja die letzte Folge gehabt, wäre mein Fazit wahrscheinlich nicht so positiv ausgefallen wie jetzt, weil wir sind ja zwischendurch auch schon mal auf den 6. Platz zurückgefallen, jetzt wieder Vierter und wir haben das letzte Heimspiel gegen Ulm auch gewonnen am vergangenen Samstag, da war ich auch im Stadion. Das war ein hartes Stück Arbeit. Also das war gar nicht so ungefährdet, wie ich das gehofft hatte, weil ich dachte, ja, gegen Ulm, komm, also mal so ein überzeugender Heimsieg, wo es dann zur Halbzeit auch ungefährdet vielleicht schon so ein 2-0 gibt und man auch das Gefühl hat, das klappt schon und man muss sich da keine Sorgen machen. Naja, Pustekuchen. Wir haben dann wieder Ulm ein bisschen stärker gemacht, als sie eigentlich waren. Und dementsprechend knapp ist das auch ausgegangen. Aber wenn man sich mal so die letzten 5 Spiele anguckt, ist da eine Niederlage dabei, 2 Siege und 2 Unentschieden. Und ja, du hast schon gesagt, 4. Tabellenplatz mit 34 Punkten. Ja, also da kann ich nur sagen, so wie unser Trainer Uwe Kaschin hat auch gesagt hat, alles über 30 Punkten ist super.
Wenn ja, die 2 Hinrunde, Punkte zum Ersten, ne? Also das ist ja
genau. Nichts. Ja, eben, also gut, alles über 30 Punkten ist gut. Da muss man sich mal die Tabelle angucken in der dritten Liga. Das haben 8 Mannschaften, haben 30 Punkte oder mehr. Und das ist crazy nah zusammen. Also 1860 München ist mit genau 30 Punkten jetzt auf Platz 8. Und da sind, also die haben noch einiges vor. Die haben schon zum Angriff geblasen in der Rückrunde. Und da bin ich mal gespannt, was die dann noch machen werden. Die wollen ja eigentlich auch aufsteigen bei den ganzen Leuten, die da jetzt mittlerweile spielen. Müssen sie das auch fast. Ja, vielleicht das einmal in Kürze. Wie es bei dir läuft, muss ich ja gar nicht fragen, oder?
Nee, muss ich nicht. Ne? Aber bevor ich anfange zu jubeln, noch mal ganz kurz zur Drittligatabelle. Ja, ne? Der SC Werl, what the hell. Das ist, Werl ist für mich so ein Club wie Elversberg. Ne? Also nicht jeder wird wissen, wo Werl liegt. Wenn man Westfußball vielleicht jetzt nicht ganz so intensiv verfolgt und woanders wohnt. Aber die sind mal eben Tabellenzweiter. Also was traust du denen zu? Ist das eine Momentaufnahme oder bleiben die da?
Ich glaube, die haben das Glück, dass die zwischen all den anderen Teams sich so durchmogeln konnten, so ein bisschen. Ne? Wenn man sonst guckt, wer noch oben steht, Herbstmeister ist Cottbus, 3. Duisburg, 4. sind wir. 5. Hansa Rostock, VfL Osnabrück, dann ja die Hoffenheim 2, 7. und 8. dann eben München. Ja, da ist Verl so ein bisschen so von hinten, kamen die dann noch angerobbt und stehen da jetzt auf dem 2. Tabellenplatz und gefühlt spricht halt jeder über die großen Traditionsmannschaften, die da an der Tür zur 2. Liga klopfen. Und Verl, ja, also kann ich mir schon vorstellen, dass sie da bis oben, dass sie da lange noch oben mitspielen. Bei Duisburg bin ich mir nicht sicher tatsächlich. Da kann ich mir auch gut vorstellen, dass die, ja, dass es da noch ein bisschen weiter runter geht. Aber Cottbus ist stark, finde ich. Wie gesagt, München erwarte ich auch, dass die noch weiter hochklettern. Ja, und wir sowieso.
Ja, also die Zebras, die haben euch ja durch das 0:0 bei Viktoria Köln vom dritten Platz wieder verdrängt. Ne? Ich war im Stadion da bei Viktoria, war Sonntagabend, genau. Also vor denen, ich glaube, dass du recht hast, dass es für die als Aufsteiger noch mal ein bisschen weiter südlich da in der Tabelle gehen wird, weil von denen müsst ihr keine Angst haben. Das war ein 0-0, wie sagt man, der schwächeren Sorte. In der ersten Halbzeit ist gefühlt gar nichts passiert, außer dass ich meine Bratwurst habe fallen lassen.
Oh Gott.
Und eine Bratwurst bei Viktoria kostet, Protest, 4,50 Euro. Alter. Und ich habe die fallen lassen, weil ich gestolpert bin. Ja.
Das ist bei uns auch so, 4,50 Euro.
Echt? Krass. Ja. Also wirklich? Okay. Ob da auch Gianni dahinter steckt, wir wissen es nicht.
Wir wissen es nicht. Ich habe nämlich am Samstag auch eine Bratwurst gegessen, und zwar eine vegetarische Bratwurst. Das ist tatsächlich...
Die kostet 4,50 Euro oder ist die teurer als die, nee, als die richtige?
Ich glaube, die andere kostet auch 4,50 Euro oder 4 Euro. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Naja, ich habe es mal probiert. Demnächst gibt es einfach wieder Pommes mit Mayo.
Ist ja auch vegan, ne? Also wenn, naja, die Mayo nicht.
Außer Mayo,
ja. Weiß ich nicht. Egal. Schalke. Was soll ich sagen, ne? Herbstmeister. Weißt du, wann wir das letzte Mal Herbstmeister waren? Egal in welcher Liga? Weißt du das?
Ich weiß es nicht. Ist es länger als 30 Jahre her?
Natürlich nicht.
Okay. Aber ich fast. Kann sagen können.
2001. Und damals natürlich in Liga 1, und was danach folgte, das wissen wir alle noch, ne? 4 Minuten lang mit Papa gefeiert und dann fiel da noch so ein doofes Tor und wir waren nur Meister der Herzen. Jetzt sind wir wieder Herbstmeister. Hätte mir das einer im Mai, wir haben über das damals gruselige letzte Heimspiel des S04 gegen Elversberg schon öfters gesprochen, hätte mir das damals einer gesagt, hätte ich einen Arzt geholt, glaube ich, für denjenigen, nicht für mich. Jetzt ist es so, und es ist unfassbar geil. Die Hinrunde war mega, mega gut. 12 Siege, das hätte niemand für möglich gehalten, glaube ich. Niemand. Jetzt ist es so eingetroffen. Zuletzt waren die Leistungen auf dem Platz nicht mehr so wie zuvor. Deswegen war die Niederlage in Braunschweig, also die hat sich so angekündigt, ne? Das Spiel war unfassbar schlecht. Und wir haben das völlig zu Recht verloren. Aber dieser Herbstmeistertitel, der glänzt erstmal. Wir haben ja auch ein paar Punkte Vorsprung auf Rang 3. Hat zur Folge, dass die Euphorie unter den Fans auch nach dem Dämpfer da in Braunschweig eigentlich keine Grenzen kennt. Wenn du es auf den Punkt bringen willst, kannst du es machen mit dem Plakat dem Banner der aktiven Fanszene. Nach dem Spiel in Braunschweig stand drauf: endlich wieder der Stolz der Stadt. Danke, das trifft's, ne? Also während du in den Jahren zuvor dich teilweise, also in Grund und Boden geschämt hast für diese Darbietung einer sogenannten Mannschaft da unten auf dem Rasen. So euphorisch ist man einfach jetzt, weil du siehst, dass es eine Einheit ist. Es gab so den Schlüsselmoment direkt im ersten Spiel gegen Hertha, das für uns gut lief und so einen richtigen Push aus dem Publikum ausgelöst hat in Richtung Rasen. Also quasi sich gegenseitig verstärkende Impulse und Röhren. Und jetzt sind wir Herbstmeister. Ist damit alles gut? Nee, eher nicht, weil wir haben weniger Tore geschossen als der Dynamo Dresden, die im Keller stehen. Wir haben auch nur 10 kassiert. Das heißt also, hinten stehen wir richtig gut, nach vorne muss echt was passieren. Und ganz ehrlich, also die Chance, auch wenn keiner bei uns offiziell vom Aufstieg spricht, ne? Aber jetzt bist du Herbstmeister, jetzt sagst du ja nicht: ja, klar, wir korrigieren unsere Ziele nach oben. Es wäre gut, wenn wir 5. würden. Ja, das sagt ja kein Mensch. Natürlich will man jetzt hoch. Diesen Platz will man nicht mehr hergeben. Und wir müssen, finde ich, alles reinhauen, was irgendwie möglich ist, um aufzusteigen. Diese Liga ist noch ausgeglichener als in den Vorjahren. Es fehlt so die Übermannschaft oder die Mannschaft, die zumindest sportlich deutlich stärker ist als die allermeisten anderen. Auch Hertha ist es nicht, anders als auch wir beide das so vor der Saison erwartet hatten, ne? Die hatten eine gute Serie, aber zuletzt wieder ordentlich Federn gelassen. So, und du musst einfach aufsteigen, weil wenn wir jetzt nicht aufsteigen, wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann kann ich dir sagen, was passiert. Du verlierst die Leistungsträger, also so ein Mertcan Ayhan ist weg, Vitali Becker ist weg, so ein Sofiane Elfhausi im Mittelfeld ist weg. Ob so ein Karius nochmal Bock hat, in Elversberg zu spielen, wenn die nicht aufsteigen, weiß ich nicht genau, der könnte auch weg sein. Der Trainer hat eine Ausstiegsklausel, der ist weg, weil das, was der bislang da auf die Beine gestellt hat, das wird Begehrlichkeiten wecken. Also muss man einfach alles tun, was möglich ist, auch ins Risiko gehen, solange es vertretbar ist und an der Offensive, die einfach noch nicht aufstiegsreif ist, im Winter schrauben. Ich bin mir sicher, dass wenn wir, sagen wir mal, ein oder zwei offensive Neuverpflichtungen sehen werden im Kader, im Transferfenster jetzt im Winter, dann hat man auch intern längst umgeschwenkt und gesagt, so diese Chance, die ist so groß, die packen wir jetzt beim Schopfe und lassen uns da den Platz an der Sonne nicht mehr nehmen. Das wird nicht einfach, aber ich freue mich tierisch auf die Rückrunde, habe jetzt so ein ähnliches Gefühl wie vor dem ersten Spieltag, als wir hier darüber geredet haben, was ist denn so für unsere Vereine so drin, ne? Da war ja meine Erwartungshaltung noch die, boah, hoffentlich gibt's eine ruhige Saison und nicht wieder so ein Existenzkampf, ne? Jetzt bist du Herbstmeister, hast natürlich auch schon wieder was zu verlieren, ne? Weil von dem Platz, wie gesagt, will man nicht mehr weg. Tja, mal gucken, wie das nach dieser kurzen Winterpause weiterläuft. Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich sag mal, so ruhig wird es vielleicht nicht bei euch. Aber nee. Zumindest in der dritten Liga war es so, dass der Herbstmeister in der Regel auch aufgestiegen ist. Also kann ich mir vorstellen, dass es in der zweiten vielleicht ähnlich ist und auch, dass die Liga sehr ausgeglichen ist. Also das mit der Übermannschaft, das gilt ja bei uns genauso. Da haben wir ja gerade schon gesagt, wie eng die Vereine da zusammengerückt sind und auch der erste und zweite, Cottbus, Fair, die lassen ja auch regelmäßig Punkte liegen. Und das wird auch nochmal spannend. Also ich glaube, genauso wie bei euch, ja, wenn man sich die Defensive da bei euch anguckt, das ist irgendwie schon beeindruckend, ne? Also ich hatte auch Statistik gesehen vor dem letzten Spiel jetzt, da hattet ihr ja wirklich nur 8 Gegentore bekommen. Und das muss man sich mal reinziehen, in einer Hinrunde. 8 Gegentore finde ich schon, ja, das finde ich schon heftig einfach. Also da können wir nicht mitreden. Da sind wir
Das stimmt. Ich meine, wir hatten natürlich auch immer, also sagen wir mal, nicht gerade wenig Spielglück. Aber die Abwehrleistungen waren überragend. Jetzt gegen Braunschweig nicht, gegen Düsseldorf auch schon nicht. Und das Spiel gegen Nürnberg, der Heimsieg, da waren wir auch nicht die bessere Mannschaft, haben aber relativ wenig zugelassen. Ich finde übrigens, diese beiden Tore in Braunschweig, die zählen eigentlich gar nicht als Gegentore, weil in diesem Spiel, das muss ich erstmal hinkriegen, ne, haben 3 Schalker Tore gemacht und die Unschalker hat verloren. Also worauf ich anspiele, Memo Aydin, Ex-Schalker jetzt bei den Löwen und Sidi Sané, Bruder von Leroy, das sind die beiden Torschützen der Braunschweiger. Also alles Schalker Jungs, ne? Zählt also irgendwie nur halb vielleicht.
Ja, ja, also ist schon gut, was ihr da im Moment abliefert. Das kann ich ja, muss ich fast neidlos anerkennen.
Total. Also, aber auch nicht nur, das ist auch das Besondere an diesem ansonsten chronisch überaufgeregten Club, ne, dass das, also in meiner 50-jährigen Fan-Historie kann ich mich an wenig Situationen erinnern, in denen es so harmonisch war, wie, also zumindest in der Außendarstellung, ne, dass es intern kracht, ist was anderes, so harmonisch war wie jetzt. Dass jetzt so in den letzten Wochen, man konnte das ja hören, in der Trainingsarbeit sich so ein bisschen Schlendrian eingeschlichen hat und da aber sofort von den Seiten der Führungsspieler und auch von Seiten des Trainers dagegen gehalten wurde. Das ist halt so mal, ne? Aber ansonsten hast du echt den Eindruck, das wäre eine ziemlich gut eingestellte Maschine auf dem Platz und neben dem Platz. Alle miteinander, der Staff, die Funktionäre, da kennt jeder seine Aufgabe. Es gibt anders als früher so keine Eifersüchteleien oder so Hahnenkämpfe. Man hört von Clemens Tönnies, der sich ja immer dann meldet, wenn es scheiße läuft, um dann zu sagen, dass er das alles ganz anders gemacht hätte und er ja für die erfolgreichen Jahre des SV4 stünde. Witzig. Man hört von dem momentan gar nichts, was halt einfach ein gutes Zeichen ist. Und manchmal zeigt sich ja auch so eine gute Stimmung so an Details. Ne? Wir haben, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, gegen Nürnberg zu Hause mit einem Sondertrikot gespielt. Das machen wir eigentlich jedes Jahr, manchmal sogar zweimal. Letztes Jahr war es Deutsche Krebshilfe, die wir da drauf hatten, so eine Anspielung an den Trikotsponsor Krebshilfe aus den 70er Jahren. Diesmal war es ein grünes Trikot wegen 150 Jahre Stadtjubiläum Gelsenkirchen. Stadtfarben sind ja unter anderem grün. Ein total geiles Teil, langärmlich, ohne Sponsorenaufdruck. Also San Minimil, unser kryptischer Krypto Nahrungsergänzungs-Dingsbums-Sponsor hat die Brust freigegeben. Mit so einer Personalisierungsmöglichkeit, du konntest auf dem rechten Ärmel dir den Stadtteil, den Gelsenkirchener Stadtteil deiner Wahl da aufflocken lassen. Also bei mir wäre es Beckhausen gewesen. Aber ich habe kein Trikot bekommen. Nix. 13.000 Stück.
Verkauft, ne?
90 Minuten, alles weg. Vom Fanshop eine Riesenschlange und online ist alles zusammengebrochen. Und 13.000 Stück heißt es, hätte man vorproduziert und die waren, wie gesagt, nach 90 Minuten weg. Das ist ärgerlich.
Aber auch geil. Also das ist da muss ich gut, wirklich ne? sagen, ja. Das sieht wirklich gut aus. Und ja, da haben wir auch hier zu Hause drüber gesprochen. Und ja, wenn es, also ich finde das einfach vom Design richtig cool, die Idee ist richtig cool, dass man sich den Stadtteil als Wappen auch noch auf den Ärmel hat machen lassen können. Und das ist echt eine richtig coole Idee, ein richtig schickes Sondertrikot. Also kann ich allen Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Also wie gesagt, ich würde es mir nicht kaufen, aber wenn ich Schalke-Fan wäre, dann dann. Also soweit ist die Völkerverständigung noch nicht, dass ich hier jetzt mit Schalke-Trikot rumrenne. Aber Hut ab, ey. Also das Trikot gefällt mir tatsächlich auch sehr gut. Finde ich schon mit dem dunklen.
Du konntest nur zwei Trikots zumindest im Fanshop erwerben, also auf einen Schlag. Und trotzdem ist es halt, das gibt so ein bisschen Wasser in den Wein, wieder so gewesen wie so häufig, dass irgendwelche Arschlöcher, Verzeihung, als es dann ausverkauft war, so Stunden später gefühlt das Ding für ein Vielfaches des Kaufpreises bei eBay angeboten haben.
Natürlich,
also da würdest du am liebsten Hausbesuch machen und mal, sagen wir mal, körperlich nachfragen, was das denn soll. Ja. Das ist, ich weiß nicht, ob es das bei euch auch gibt, das ist bei uns ein ziemlich häufiges Phänomen, dass zum Beispiel irgendwelche Choreo-Utensilien, wir hatten schon mal so Skimützen oder Fischerhüte oder so, die für eine Choreo gebraucht wurden und günstig oder sogar kostenlos ausgeteilt wurden von Seiten der aktiven Fanszene, dass das dann seinen Weg auf die einschlägigen Veräußerungsplattformen gefunden hat. Das ist echt zum Kotzen. Unsitte ist das. Also man bereichert sich nicht an anderen Fans mit derlei Materialien zum Kotzen. Ne?
Ja,
aber das ändert nichts daran, dass das ein richtig gelungenes Trikot ist, das leider ausverkauft ist. Und nachproduzieren wird man nicht, weil das dauert irgendwie ein halbes Jahr. So. Ja.
Okay. Ja. Also bei uns, wenn wir, wir sind ja schon mitten irgendwie im Saison oder zumindest im Hinrundenfazit. Wenn ich nochmal kurz auf RWE gucke, dann fällt auf, ihr habt irgendwie auch wenig Tore geschossen und wir haben auch immer noch ein Stürmerproblem, könnte man sagen.
Ihr habt doch so viele.
Wir haben so viele Stürmer, aber ich habe mir mal hier die Torjäger rausgesucht hier von RWE in dieser Saison. Und ganz oben steht Kaito Mitsuta. Und das ist beileibe kein Stürmer und der hat 6 Tore geschossen. Danach kommt Ahmed Aslan, das ist auch kein Stürmer, der hat auch 4 Tore geschossen, allerdings 3 davon 11 Meter, muss man ja sagen. Und dann kommt tatsächlich Marek Jansen, Stürmer, der auch 4 Tore geschossen hat. Und man glaubt es kaum, Yannick Mause, der viel gescholtene Yannick Mause, hat immerhin schon 3 Tore für uns geschossen. Aber ein echter Knipser ist es irgendwie doch nicht. Und ich war ja am Samstag im Stadion und da habe ich irgendwie schräg hinter mir einen sehr witzigen Kommentar gehört. Also der Mann meinte dann, bei uns könnte man auch Peter Crouch reinstellen vorne. Die scheiß Flanken würden auch bei ihm nicht ankommen. Und damit trifft er so ein bisschen zumindest den Nagel auf den Kopf. Also es fehlt an Konstanz und es fehlt an einem echten Neuner. Konstanz vor allen Dingen, weil wir haben immer noch nicht 2 Spiele hintereinander gewonnen. Wir waren irgendwie nah dran, aber es hat nicht geklappt. Wir hatten jetzt 2 Unentschieden und dann jetzt noch einen Sieg aus den letzten 3 Spielen. Aber wir schaffen uns einfach nicht, 2 Spiele mal hintereinander zu gewinnen. Und das finde ich schon irgendwie, wenn man ganz oben mit rein will, musst du auch ein bisschen vielleicht so einen Lauf aufbauen, so wie Duisburg jetzt am Anfang der Saison hatte. Also wenn du dann, wir schaffen es halt nicht, in so eine Selbstverständlichkeit zu kommen. Also du hast auch beim letzten Heimspiel gemerkt, das hatte ich ja gerade schon gesagt, das ist immer so harte Arbeit, diese Siege. Und es ist halt nicht so, dass man gegen einen Gegner aus dem Tabellenkeller hier einfach mal so ein Also was gäbe es Schöneres als mal so ein 3-0, so einen ganz ungefährdeten Heimsieg. Aber das kriegen wir im Moment noch nicht hin. Aber
wir auch nicht, du. Ja. Wir auch nicht. Also das, da können wir uns die Hand geben, ne? Also so einen echten Neuner bräuchten wir eigentlich auch. Also einen, der für das Spielsystem von Miron Muslic mit so einem Zielspieler groß, breit, einer, der Bälle festmachen kann, besser passt, als Musa Sila das tut. Und ich glaube, also du sagtest, das ist immer so eine mega Arbeit, eure Siege, ne? Das gilt 1-1 auch für uns. Und ich glaube, wir haben 5x1-0 gewonnen. Also knapper geht ja kaum, ne?
Ja, das stimmt. Aber was ich noch fragen wollte, würdest du sagen, dass die meisten eurer Spiele schon an ihrem Leistungszenit angekommen sind? Also können die noch was rausholen? Oder ja, geht da nicht mehr von der Leistung? Weil wenn da nicht mehr von der Leistung geht, dann ist ja die Gefahr auch super groß, dass wenn die dann mal, keine Ahnung, 3-4 Wochen hintereinander nur auf 90% oder 85% Leistung spielen, dass es dann ja auch ganz schnell dann irgendwie in die andere Richtung kippen könnte.
Also die Antwort ist jetzt nicht ganz so einfach. Ich glaube, dass das, was du skizziert hast, also so ein gewisses Nachlassen, dass das in den letzten 3 Spielen schon zu sehen war. Also gegen in Düsseldorf war es schon nicht gut. Gegen Nürnberg, sagte ich vorhin, im Heimspiel waren wir die schlechtere Mannschaft, beide Spiele haben wir gewonnen und jetzt in Braunschweig war es, habe ich ja, glaube ich, eingangs gesagt, ein unfassbar schlechtes Fußballspiel, insbesondere von uns, und Braunschweig hat verdient gewonnen. Das hat insgesamt, also wenn du einen Strich drunter machst, wahrscheinlich daran gelegen, dass wir eben nicht mehr an die absolute Leistungsgrenze haben gehen können, weil die Hinrunde lang war, wir haben dramatische Verletzungsprobleme. Und dann haben eben manche die 100% nicht mehr erreicht, aber die brauchst du für dieses Spielsystem, dem wir uns da verschrieben haben. Ich glaube, dass die älteren Spieler, also so die Achsenspieler, Kurucay, Katic, Karius, die spielen alle so nahe ihres besten Levels, würde ich sagen. Da wird es Schwankungen geben. Es wird Rückschläge geben in der Rückrunde. Das ist auch jedem klar. Auf der anderen Seite sind so die ganzen Jungen, die wir da reingeworfen haben. Mercan Ayhan 19, Vitali Becker 20, Mika Valentovic 17. Die sind natürlich noch lange nicht fertig. Die haben Riesenpotenzial. Das werden sie nicht konstant abrufen können, eben weil sie 20, 19 und 17 sind und halt nicht 25 und 28 oder so. Also da ist noch Luft nach oben, aber dass die ihr bestes Level konstant werden abrufen können, davon kann es halt auch nicht ausgehen. Von daher kann man sich jetzt völlig zu Recht über die Herbstmeisterschaft freuen, aber man muss halt kritisch hinterfragen, ob der Kader, so wie wir ihn jetzt haben, tatsächlich ausreicht, um die vorhin angesprochene riesige Chance dann ergreifen zu können, ne? Es ist sicherlich auch richtig, dass wir, ich habe von den Verletzungsproblemen gesprochen, dass wir so den einen oder anderen, in Anführungszeichen, internen Neuzugang, also einen gesundeten Spieler wieder bekommen werden in der Rückrunde. Hoffentlich zeitig. Das werden nicht zuletzt viele Offensivspieler sein, weil die sind uns alle nacheinander quasi da weggebrochen. Aber trotzdem glaube ich, dass man gut beraten ist, sich darüber zumindest Gedanken zu machen, sich mal umzugucken, ob es nicht Spieler gibt, die passen und die vielleicht dann im besten Falle auch in der ersten Liga funktionieren könnten.
Okay. Ja, also es ist halt echt so ein Spiel oder so ein Tanz auf Messerschneide, so ein bisschen, ne? Ja. Also ich glaube, auch in eurem Fall, was du auch gesagt hast, da muss man echt gucken, ob man da noch irgendwie Verstärkung bekommt. Und auch bei uns ist es ja, ich meine, du hast bestimmt mitgekriegt, dass der eigentlich gesetzte Aslan ja jetzt nur auf der Bank saß. Ich glaube, die letzten 3 Spiele, meine ich. Und das letzte Spiel ist er gar nicht zum Einsatz gekommen. Also ich meine, er hat immer noch 17 Einsätze, ne, wurde auch dann eingewechselt im letzten Spiel, aber nicht. Also da kann man irgendwie schon erkennen, dass da gab es einfach dann Leistungsabfall. Und ich finde es auch gut, dass du eigentlich so einen verdienten Spieler dann auf die Bank mal setzt. Und er hatte sich da ja auch zu geäußert, dass es für ihn natürlich schwer ist, das kann ich auch verstehen. Aber dass er das Ganze dann mal von einer anderen Perspektive dann eben betrachtet, was ich eigentlich auch immer ganz gut finde. Und ja, also bei uns heißt es immer, wenn ich andere Medien verfolge, sagen wir mal so, dass einige unserer Spieler noch gar nicht an ihrem Leistungszenit angekommen sind. Und ich sag mal, Aslan, klar, der war mal Torschützenkönig, ne, wenn man sich das anguckt. Der hat mal, ich meine, eine Saison hat er mal 25 Tore geschossen. Und auch Mause war mal deutlich besser. Und von dem hat man sich ja auch einiges mehr erhofft. Oder auch von Marvin Obus, der wieder zurück ist. Und den ich auch weiterhin für einen guten Spieler halte oder für einen sehr guten Spieler, aber der ist nicht mehr so ein richtiger Unterschiedsspieler wie noch vorletzte Saison, als er da bei uns so durchgestartet ist. Ne? Also ich bin tatsächlich super gespannt auf die Rückrunde und ja, also ob die da noch eine Verstärkung holen, ob die noch einen Neuner holen. Es war ja, ich weiß gerade nicht, wer heißt, von Cottbus angefragt.
Ich muss, entschuldige, dass ich lache, aber seit es die Rivalen gibt, ne, redest du von neuen Essener Stürmern. Dann kommt einer, kommt noch eine ganze Busladung von Neunern, sind schon vor der Hafenstraße verklappt worden, aber keiner scheint so richtig zu funktionieren.
Scheint zu funktionieren, ja. Also im Moment, finde ich, funktioniert noch am besten Marek Jansen. Der hat ja jetzt in den letzten Spielen noch deutlich mehr Spielzeit bekommen. Und das finde ich auch gut. Und das, also ich weiß deshalb auch nicht, ob ich da noch so einen richtigen Neuner noch holen würde, weil wie viele Spieler willst du dir auf die Gehaltsliste dann auch setzen? Ne? Also ich glaube, man hört zumindest, dass der Verein da finanziell gut aufgestellt ist und das Geld auch da wäre, um noch ja, einen Stürmer zu holen. Aber keine Ahnung, wie treffsicher der dann bei uns ist. Also ich habe das Gefühl, wir sind so ein Stürmergrab. Wie du schon gesagt hast, wir holen da ständig, karren da quasi busseweise Stürmer ran und dann zünden die nicht, warum auch immer. Könnte man jetzt nach Gründen suchen. Ich weiß nicht, ne? Aber ja, ich glaube, bei uns ist es auch ein Unterschied zum Beispiel zu Duisburg. Ich glaube, Duisburg ist auch an ihrem Zenit, was die so leisten können und vielleicht auch sogar darüber. Die sind eben in so einen positiven Rausch gekommen. Und ich glaube tatsächlich, wir sind es noch nicht. Und deshalb sehe ich da wirklich gute Chancen, dass wenn wir auch mal 3 Spiele am Stück gewinnen, dass wir da echt auch in so einen Lauf kommen. Ne? Aber es kann auch genau ins Gegenteil rutschen und wir sind am Ende der Saison nur Platz 10. Ja.
Also du hast gerade gesagt, dass beim RWE zumindest die Patte da wäre, nochmal nachzulegen personell. Ne? Das kannst du bei uns ja eigentlich so klar zumindest nicht sagen. Laut Frank Baumann sind wir im Sommer schon ein bisschen ins Risiko gegangen und haben so das für Spieler vorgesehene Budget im, es heißt, unteren 7-stelligen Bereich überschritten. Das wird für Christian Gommis gewesen sein, der für, ich glaube, 1,5 Millionen da aus der Schweiz kam und bislang noch überhaupt nicht gezündet hat. Aber viel Kohle ist da einfach nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass man, also ähnlich wie beim RWE, brauchen wir so einen Zielspieler da vorne, so einen neuen Terodde, ne? Also einer, der, sagen wir mal, aus der ersten Liga kommt, da jetzt auf der Bank gesessen hat und sich verändern will, aus welchen Gründen jetzt auch immer, so Modell Glatzel beim HSV, ne? Ich glaube, der ist gerade verletzt wieder, aber das ist einer, der schon, wie ich finde, bewiesen hat, dass das sowohl in der zweiten wie auch in der ersten Liga eigentlich, packen kann, den sähe ich ganz gerne. Ne? Aber ob das realistisch ist, das kann ich nicht beurteilen. Ich kann es mir nur erhoffen. Aber du hast gerade von der möglicherweise kippenden Stimmung beim RWE gesprochen. Ne? Ich hatte so bei den Spielen, die ich von euch gesehen habe, den Eindruck, gerade bei Heimspielen, dass das manchmal so merkwürdig verhalten ist. Ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge habe ich mal gesagt, ihr wart irgendwie schläfrig oder so. Ich weiß nicht mehr, gegen welchen Gegner es war, gegen Cottbus vielleicht. Ich fand das immer, täuscht der Eindruck oder ist es manchmal irgendwie so wie mit leicht angezogener Handbremse? Und wenn ja, welche Rolle spielt Koschinat dabei?
Also ich fand, die letzten 2 Spiele war es nicht so. Also vor allen Dingen.
Die habe ich auch nicht gesehen.
Genau, die hast du dann nämlich nicht gesehen. Nein, vor allen Dingen, also ich habe das Spiel auch nicht gesehen gegen Ferl. Da haben wir unentschieden auch gespielt. Es war ja ein super starkes Spiel dann auch tatsächlich. Und vor allen Dingen die erste Halbzeit war wohl super stark von uns. Also die erste Halbzeit ging an uns, die zweite dann irgendwie an Ferl. Aber da konnte man den Essenern jetzt nicht vorwerfen, dass es da irgendwie schläfrig war. Und auch das letzte Heimspiel fand ich so die ersten Minuten. Ich fand, wir sind richtig gut auf den Platz gekommen und haben da auch, ja, das hört sich jetzt irgendwie doof an, aber auch gezeigt, wer der Herr im Haus ist. Aber ich finde, das musste als RWE an der Hafenstraße gegen Ulm dann auch machen. Also du musst direkt in den ersten 5 Minuten dann auch zeigen, sorry, ihr holt hier nichts. Das fand ich auch gut. Und dann irgendwann, dann stand es ja zur Halbzeit knapp 2-1. Dann ging wieder das große Zittern los. Und da frage ich mich dann schon, ja, habe ich doch das Gefühl, dass es manchmal eben mit angezogener Handbremse oder nicht losgeht, aber vielleicht wird die zwischendurch mal eingelegt. Keine Ahnung. Wir hatten ja, jetzt springe ich einmal kurz im Thema, sorry, wir hatten ja, oder ich habe zumindest auch immer mal die Auswechslungstaktik von Koshinat ein bisschen kritisiert, weil es irgendwie erst in der 75. Minute dann die ersten Auswechslungen, Einwechslungen gab und die irgendwie auch nicht so richtig sinnvoll waren. Aber zumindest das, finde ich, wurde jetzt besser. Das war auch am Wochenende so. Da fand ich auch der gute Leute dann rausgenommen, eingewechselt. Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass manche eben doch so am Zenit sind, so wie Kaito Mitsuta. Der war ja eigentlich erst nur ein Einwechselspieler, ist ja dann erst immer hinterher reingekommen. Jetzt spielt er aber eigentlich immer von Anfang an. Also ich glaube, da geht nicht mehr. Also das sieht man, ne, auch beim Alonso, der hat gar keinen guten Auftritt jetzt am Wochenende gehabt. Ja, aber andere, Aslan, keine Ahnung, was den so hemmt, ich weiß nicht. Oder auch so ein Luca Bazzoli. Ich keine Ahnung, warum der überhaupt gar keine Rolle spielt mehr und wahrscheinlich ja jetzt auch wieder abgegeben wird. Aber ja, okay, dann hau raus.
Weißt du, was schuld daran ist? Die scheiß Stimmung, die bei euch ist. Das lag jetzt nicht an den vielen Oberhausenern, die, wie ich gehört habe, auf Ulmer Seite zuletzt im Stadion waren. Aber kannst du mir bitte mal erzählen, was bei euch eigentlich wieder los ist? Da spielt ihr eine wirklich, naja, sagen wir mal, solide Hinrunde, ne? Platz 4, 2 Punkte vom ersten weg. Und ich habe den Eindruck, dass das bei euch irgendwie toxisch ist. Ja, da gibt's Pfiffe gegen die Ultras oder die aktive Fanszene. Ich weiß nicht, welche Gruppierung das bei euch waren, weil da wohl wieder gezündelt worden ist. Es gibt ja Zündeln und Zündeln, ne? Es gibt geile Pyro und es gibt Kack-Pyro, die irgendwann total nervt. Ich habe so das Gefühl, dass es gegen Ulm so die letztere Spielart war, die ganze Stimmung da verhagelt, ne? Was ist da? Erzähl mal. Also, dass ihr euch erfolgreich auswärts immer daneben benehmt, darum haben wir ja schon oft thematisiert hier, ne? Aber jetzt war es am letzten Heimspiel offensichtlich auch eine ganz besondere Atmosphäre.
Ja, boah, keine Ahnung. Ich musste vielleicht auch ein bisschen meine Gedanken mal zusammen. Also auswärts, die Stimmung ist halt immer noch wirklich gut. Das kann man nicht vorwerfen. Also, wenn wir irgendwo hinfahren und auch im Fernsehen dritte Liga gucken, da ist halt eigentlich immer ein Heimspiel, ne? Außer, ja, keine Ahnung, gegen Aachen, 1860 meinetwegen, ne? In Duisburg auch nicht. Aber ansonsten, wenn wir da gegen Verl, ja, da ist halt nichts, ne? Also da ist die Stimmung immer noch top. Aber zu Hause, also wie sagt man so, früher war mehr Lametta. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt, aber ich fand so insgesamt früher war die Stimmung halt echt besser. Und mit früher meine ich nicht 1900 schieß mich tot und auch nicht 2005, sondern irgendwie auch vor 3 Jahren, 4 Jahren. Also da fand ich, wenn man an die Hafenstraße gekommen ist, da war immer geile Stimmung. Und ich habe keine Ahnung, wo Kranz liegt. Also viele versprechen sich ja, wenn die Ecken erstmal zu sind, dass es dann, also ich meine, die ganze Lautstärke verschwindet jetzt wieder komplett aus dem Stadion durch die offenen Ecken. Ich kann mir schon vorstellen, dass es von der Atmosphäre nochmal deutlich besser wird, wenn die Ecken dann zugebaut sind. Aber ich habe auch irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob ich so ein bisschen Sorge habe, doch man kann es, glaube ich, Sorge nennen, dass ich die aktive Fanszene, die Ultras von den normalen Leuten nicht, aber von den anderen Leuten im Stadion so ein bisschen verabschiedet oder sich immer weiter abkoppelt.
Ja, finde ich auch. Und ich finde, das ist, also an dem Punkt kann ich kurz auf uns mal gucken, da kannst du den Unterschied, glaube ich, ganz gut rausarbeiten. Ne? Wir hatten ja lange Zeit, knapp 2 Jahre waren es, glaube ich, ein Problem mit der Gelsenkirchener Polizei, was Choreografien in der Veltins-Arena anbelangte. Ne? Das war, sagen wir mal, so ein Stellvertreterkonflikt. Es ging eigentlich um was ganz anderes, aber es waren halt keine Choreografien mehr möglich. Dann hat man sich geeinigt und einen Kompromiss gefunden und seit dieser Saison sind sie wieder möglich. Und meine Herren, was haben wir da für Dinger hingelegt? Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, zum Beispiel beim letzten Heimspiel gegen Nürnberg gab es so eine Doppelchoreografie.
Ja.
Wir hatten, in der Nord mit, wir hatten so Plastik-Overalls, weißt du, wie aus dem Bauwerk für 1 Euro gegen den Regen, in Blau und in Weiß. Die ergaben über den gesamten Nordkurvenbereich das Schalke-Logo. Und zusätzlich gab es an jedem Platz, egal ob Steh- oder Sitzer, einen großen Papierbogen in Rot, Schwarz und Weiß. Und auf ein Kommando haben wir die hochgehalten und dann wurde aus den Overall gebildeten, aus dem Schalke-Logo, wurde halt das FCN-Logo innerhalb eines Wimpernschlages. Ne? Mega geil. Eine Woche zuvor, beziehungsweise ein Heimspiel zuvor, gab es die Choreo zum 150. Geburtstag der Stadt Gelsenkirchen. Mega, mega gut. Für sowas kriegt unsere aktive Fanszene, also insbesondere die UGE, weil die stehen ja dahinter, hinter den Choreos, natürlich ganz, ganz viel Sympathie und ganz, ganz viel Applaus. Also eine Ehrerbietung an die Stadt, eine Ehrerbietung an die Fanfreundschaft mit dem Club. Und bei euch steht ganz Essen hasst die Polizei. So. Ich erkenne, ich meine das jetzt gar nicht böse oder so, aber nur an diesem Punkt erkenne ich einen gewissen Niveauunterschied, ehrlich gesagt. Das eine ist so, Verzeihung, aber es ist plump. Und das andere hat einen gewissen Stil. Das sage ich natürlich jetzt auch mit Schalke-Brille, aber ganz Essen halt hasst die Polizei. Oh ja, hat man jetzt nicht so lange drüber hören müssen, oder? Und dass das dann sehr viele Essener, die nicht zur aktiven Fanszene oder zu den Ultras gehören, nicht so geil finden, kann ich gut verstehen. Und wenn dann quasi nochmal Pyro und nochmal Pyro und nochmal Pyro, weißt du, und der von der DFL, der sitzt da und der braucht schon einen zweiten Block, um mitzuschreiben, wie teuer das dann jetzt werden wird für den RWE, dann kann man das, glaube ich, da kann einmal der Hut hochgehen. Und dann gibt's halt Pfiffe gegen die West. Und das Ganze macht die Stimmung dann irgendwie so ein bisschen toxisch. Und das ist sicherlich nicht im Interesse des Gesamtkonstrukts, oder?
Ja, vor allen Dingen auch die Leute, also auf der West finden das ja kacke. Also ich finde das, so ein Spruchband finde ich auch scheiße. Also ich finde Pyrotechnik ist kein Verbrechen, ne? Aber Pyro, wie du gesagt hast, in einer geilen Choreo und nicht wahllos alle 5 Minuten mal wieder ein paar neue Feuertöpfe da aufmachen. Also das finde ich halt affig. Und dann, also ich habe auch das Gefühl tatsächlich, dass die Ultras sich so ein Stück weit von den anderen Fans entfernen, weil die Lieder, die angestimmt werden, dann wird eine Viertelstunde ein Lied gesungen, was niemand kennt, was vielleicht 100 Leute mitsingen. Das eine Viertelstunde, dann wird irgendwas gegen, ich zitiere, Bullen gesungen. Auch immer wieder. Dann, keine Ahnung, dann merkt man doch, dass da geht keiner mit von den anderen. Dann kommt zwischendurch immer ORWE von der Ruhr bis an die Elbe und so weiter. Da macht das ganze Stadion da mal mit und dann ist es auch geil. Dann stehen auch alle Tribünen und dann machen alle mit. Und dann ist es auch noch diese Wucht und diese Lautstärke von früher irgendwie. Aber ich weiß auch nicht, warum es so ist, warum da die Ultras, warum die aktive Fanszene sich, ich weiß nicht, ob es die einen Scheiß interessiert. Die kochen da gefühlt ihr eigenes Süppchen. Und wenn ich sowas sage und dann heißt es dann, also ich sag das jetzt und dann würde jetzt im Internet mir jemand entgegnen, ja, dann sag's denen doch mal vor Ort, wenn du dieser Meinung bist. Das ist aber völliger Blödsinn. Also natürlich hat das nichts mit Trauen zu tun. Was soll schon passieren, wenn ich den Jungs da vorne sag, ey, irgendwie ist das kacke. Aber warum sollte ich denen das sagen? Weil ich glaube, es interessiert die wirklich nicht, ich versuche mich nicht in Rage zu reden, aber ich glaube, das sind so ein paar Selbstdarsteller und, was man wieder gesehen hat, die Leute, die Pyro gezündet haben, hatten auch zum Teil schwarz-gelbe Mützen auf. Also,
ach,
was ich,
wisse,
was
damals.
Ich auch, genau, was aber dann, ich glaube, das ist tatsächlich auch nicht geil, weil wir haben eine Fanfreundschaft ja auch mit Austria Wien und eben mit BVB und die bringen, da tut mir leid, auch die Assis mit. Also da kommen ja auch nicht die tollen Leute dann von denen ins Stadion, sondern die, die Randale machen wollen. So, und so ein scheiß Spruchband, da können sie sich wirklich in den Arsch schieben, weil es bringt halt nichts. So, und dann, die hatten ja eine Choreo geplant, also es sollte ja die Pyro im Rahmen einer richtigen Choreo stattfinden, aber die wurde wohl von Polizei und Feuerwehr untersagt. So, und dann haben die nämlich kurz, irgendwann vorher haben die dann kistenweise das ganze vorbereitete Zeug wieder rausgetragen. Ey, kann ich verstehen, dass das scheiße ist.
Das ist ärgerlich. Ja.
Aber ich muss doch eigentlich so einen guten Dialog zum Verein haben, dass ich das vorher abkläre. Also, weiß ich nicht, ob ich, vielleicht bin ich da auch naiv, aber dass ich zumindest die Choreo da voll mit dem Verein irgendwie abspreche, keine Ahnung. Aber ich finde, das nimmt kein, das ist im Moment nicht geil. Also,
ja, so nehme ich das auch wahr. Also, dass die Choreo vorher abgesprochen werden muss, das ist so, klar. Also, es muss ja auch ins Sicherheitskonzept passen. Das war damals bei uns der neuralgische Punkt, an dem Choreos halt für 2 Jahre, knapp, glaube ich, war es, gescheitert sind. Aber natürlich wird es abgesprochen. Ich finde aber, ich finde schon auffällig, wie oft sich der Verein von seiner aktiven Fanszene zuletzt hat distanzieren müssen. Also bei Essen meine ich jetzt, ne? Erst nach diesem unsäglichen Flyer hier, wir erinnern uns, ne, keine Weiber in den ersten Reihen und der Unfug da. Dann nach dem Cottbus-Spiel wegen der üblen Gesänge nach Spielschluss, glaube ich, war es, ne? Ja. Und jetzt wieder nach dem ganz Essen hast die Polizei Quark. Das ist halt schon, die machen da echt ihr eigenes Ding. Und also eigentlich müssten die sich mal selber in einem einigermaßen klaren Moment klar machen, dass sie damit dem Verein und auch dem sportlichen Erfolg massiv schaden. Und ich finde, dass andere Fans jedes Recht haben, stinkesauer zu sein in diesem Moment, wo das passiert, ne, wo also denen ihre Selbstdarstellung wichtiger ist als der Erfolg des großen Ganzen. Und das scheint mir bei denen der Fall zu sein. Vielleicht ist das auch ein Altersproblem. Vielleicht gehen die alle noch zur Schule oder so. Also keine Weiber in den ersten Reihen kann eigentlich im Erwachsenengehirn eigentlich nicht entsprungen sein.
Ja, ich glaube, die sind tatsächlich sehr jung. Und ja, ich würde genau das unterschreiben, was du gesagt hast. Die ordnen sich nicht dem großen Ganzen unter. Weil du musst im Prinzip mit allem Mann, alle Frauen dazu beitragen. Die sagen doch immer selber, nichts ist größer als der Verein. Ja, im Moment hat man aber eher das Gefühl, dass sie sich wichtiger und größer machen als der Verein. Und das geht nicht. Die müssen mal wieder, finde ich auch, ich weiß, ich habe jetzt große Klappe. Da kann ich auch gerne konstruktive Kritik ab in die Kommentare bei Spotify oder YouTube. Könnt ihr mich gerne für kritisieren, aber ey, tretet mal wieder einen Schritt zurück. Wirklich. Weil das macht halt für die anderen keinen Bock mehr. Und ja, ihr seid für die Stimmung verantwortlich, check ich auch. Wenn richtig gute Stimmung ist, kommt das häufig von den Ultras und auch die geilen Choreos, ja. Aber im Moment geht's irgendwie so, finde ich auch, nicht mehr weiter. Man muss natürlich auch sagen, relativierend, wir haben auch Problemfans auf der Sitztribüne. Ich erinnere an den Becherwurf. Ich weiß gar nicht, was da rausgekommen ist. Wahrscheinlich muss der Verein da auch ordentlich Geld für bezahlen. Also auch von der Tribüne wird sind Fans, die nicht zum Wohle des Vereins handeln oder die Schiris beschimpfen oder keine Ahnung. Das kommt ja dann auch von der West, ja. Aber das kommt natürlich dann auch von der Haupttribüne, wo eigentlich die zivilisierten Leute in Anführungsstrichen sitzen sollten. Aber so ist es ja nicht. Aber ja, ich glaube, das wird noch Diskussionen geben innerhalb des Vereins und dann natürlich, wie es anders sein könnte. Hier sitzt natürlich auch direkt die WAZ da drauf und schreibt jeden Tag 5 Artikel, dann kommt Reviersport noch dazu. Also es ist natürlich für die auch gefundenes Fressen. Deshalb wünsche ich mir, dass die Fanvertreter und der Verein sich da mal hinsetzen und da irgendeine Lösung finden. Und ansonsten muss ich leider sagen, ist die Überwachung doch mittlerweile so gut, dann ja, müssen die Leute da mal den Stadien verwiesen werden und fernbleiben. Keine Ahnung.
Ja, Hauptsache es kommt nicht so wie zuletzt in Leverkusen beim rheinischen Derby. Leverkusen gegen Köln, hast du bestimmt auch mitbekommen, ne?
Dass so die Kölner.
Ja, also als ich das gehört habe, dachte ich, also Leute, es ist ja echt mal ein Punkt erreicht, wo man sagen muss, ist das notwendig? Geht das nicht anders? Ja, also soweit ist es immerhin noch nicht. Ich würde vorschlagen, wir machen einen Strich drunter. Bessert euch, weil, ey, nochmal, ne, ihr seid Vierter, 2 Punkte auf den ersten Platz. Ihr habt eine große Chance, wenn ihr euer Potenzial abruft, weiterhin oben dabei zu bleiben und aufzusteigen in die zweite Liga. Wie lange hat es das nicht gegeben? Also das sind andere Dinge am Horizont als ganz Essen hasst die Polizei. Lass uns einen Strich drunter machen, oder?
Machen wir. Ja, Rückrunde okay. Ist abgehakt, würde ich sagen. Ja. Rückrunde sag ich schon. Die Hinrunde natürlich.
Die Hinrunde. Die Rückrunde Hinrunde. Leider. Sonst hätte ich nichts gegen, wenn da 34 ja. Spiele stünden.
Nee, wird. Jetzt kein Fußball mehr bis zum Sommer. Nee, lass mal. Ja, die Hinrunde.
Es gibt auch ansonsten vom Schalker Markt nicht so wirklich viel Neues. Veltins, die sehr geschätzte Biersauce, die du nicht sonderlich gutierst, bleibt uns zumindest als Namensgeber der Arena für weitere 10 Jahre, das finde ich schon ein ganz schönes Pfund, ne, erhalten. Damit hat sie im Prinzip nur einen einzigen Namen gehabt nach dem Arena auf Schalke Anfang, der ja nur kurz Werte ist, ist die Veltins Arena. Ich finde das super, ich finde es ätzend, wenn so ein Stadion, also wenn schon Sponsorenname, dann einer, mit dem du auch was anfangen kannst, so sich gegenseitig verstärkende Marken, ne? Schalke auf der einen Seite und Veltins, das passt irgendwie. Dann ist das richtig rund. Und so andere, so in Hamburg, ne, AOL Arena und dann, weiß ich nicht, IKB Arena, wie das irgendwie schon geheißen hat, das finde ich schon wirklich ein bisschen anstrengend. Darüber habe ich mich gefreut. Man munkelt, dass es im Sommer einen neuen Hauptsponsor geben könnte. Der Vertrag mit San Minimil läuft dann aus. Ich wäre sehr froh, wenn wir einen neuen Sponsor hätten, weil dann anzunehmen ist, dass aufgrund der besseren sportlichen Lage mehr Kohle fließt als jetzt von diesem kryptischen Schweizer Dingsbums-Unternehmen da. Und weil dann hoffentlich der Name irgendwie bekannter ist. San Minimil, ne? Das ist so wie Elversberg. Wo liegt Elversberg? Weiß man nicht. Irgendwo, keine Ahnung, hinterm Bretterzaun. Der bei der Aufsichtsratswahl gescheiterte Raphael Brinkert hat ja, das war der einzig gute Satz in seiner Rede, ne, als er gesagt hat, wir haben San Minimil auf der Brust und nicht Happy Meal. Das zeigt so einen gewissen Painpoint, ne, so eine Verzwergung, die jetzt durch diesen Downfall der letzten Jahre da Einzug gehalten hat. Hätten wir einen neuen Sponsor, weiß ich nicht, Ruhrkohle oder so, ja, geht's nicht, aber irgendwas, was noch etwas lebendiger ist, dann wäre das ein gutes Zeichen. Und Mitte Dezember jährte sich zum ersten Mal der Todestag von Assi Erich. Wir sprachen drüber, ne? Glockenhorst ja. Und Assi Erich. Genau. Die beiden warten auf uns da oben schon, Nadine, und nehmen die Rivalen auf Wolke 7, die im Moment eher blau-weiß ist.
Die haben sich die Köpfe schon eingeschlagen, wahrscheinlich da oben.
Nee, glaube ich nicht. Die trinken ein Bierchen zusammen. Der eine okay. In Stauder, der andere in Veltins. Such dir aus, wer was kriegt. Ja. Ich hätte einen Vorschlag. Ansonsten gibt's bei uns nichts Neues.
Ja, bei uns ist auch gar nicht so viel Neues. Es ist ja jetzt auch schon, warum sollte man jetzt die News von vor 3 Wochen jetzt nochmal vortragen? Das ist ja irgendwie auch ein bisschen strange. Eine Sache, die ich noch zumindest von der JHV erwähnen möchte, ist, dass Uwe verlängert hat. Uns Uwe bleibt uns noch ein bisschen länger erhalten. Aber nichts ist im Fußball so wenig wert wie Vertragsverlängerung mit Trainern, würde ich fast behaupten. Also sollten wir in der Rückrunde jetzt wirklich auf Platz, keine Ahnung, 10 abrutschen, dann glaube ich auch, dass der Vertrag wenig wert ist. Aber so freut mich das erstmal, und aufkeimende Trainerdiskussionen wurden damit tatsächlich relativ schnell wieder erstickt. Das finde ich gut. Das war ein richtig gutes Zeichen. Hat mich tatsächlich auch gefreut. Und seitdem höre ich auch keine Unkenrufe mehr aus, ja, irgendwie von anderen Fans. Da ging es ja dann auch schon wieder los. zu fragen, ob der Uwe noch der richtige Trainer von uns ist, für uns ist. Ich finde, wird das immer noch mit einem Ja und Ausrufezeichen beantworten, diese Frage. Ja, deshalb Uwe hat verlängert, finde ich sehr gut. Schön finde ich auch, nachdem wir ja immer kritisiert haben, das rotende Disco-Licht nach Toren und beim Einlaufen. Eine, wie ich finde, sehr positive Änderung am Stadion hat es gegeben. Und zwar gab es neue Sitzschalen, die wurden jetzt rautenförmig in Rot und Weiß angeordnet. Und das sieht schon ganz cool aus, wenn man auf die Randtribüne blickt. Ja, das hat mich gefreut. Ansonsten gibt es gar nicht so viel Neues. Wie gesagt, hier und da kleinere Meldungen. Aber ich sag mal, jeder, der es mit dem RWE hält, der hat das ja auch schon hinlänglich gehört. Deshalb war es das von mir kurz und knapp bei den News.
Nadine, dann machen wir das Fußballbuch auch für die Rivalen 2025 zu. Wir wünschen euch draußen ein frohes Fest, einen guten Rutsch und wir hören uns ganz zu Beginn des neuen Jahres wieder, oder? Machen wir
das
doch einfach, oder? Das haben wir vor, genau, das machen wir.
Sollten Böller nicht in der Hand explodieren lassen und so weiter und so fort, aber wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, dann machen wir unser kleines Hobbyprojekt hier auch im nächsten Jahr natürlich weiter und feiern dann vielleicht 2 Aufstiege, nur 1 Aufstieg, möchten wir uns jetzt schon fest. Also ich sage, ich lege mich ja immer jetzt gerne fest, ich sage, mindestens 1 Aufstieg gibt es bei den Rivalen zu feiern.
Ich sage, es gibt 2 Aufstiege und mein Einsatz ist eine Kiste Veltins. Hältst du dagegen?
Ja, dann.
Du willst du kriegst natürlich Stauder. Ja, genau. Lass uns mal drüber nachdenken, ob wir es machen. Ich sage doch, wir steigen beide auf.
Wir steigen, oh Gott, ich möchte nicht, dass ihr auch aufsteigt. Das wär tatsächlich richtig verhext. Dann, ich sage, es gibt einen Aufstieg nur und setze die Kiste Bier dagegen.
Okay, wir werden sehen, was rauskommt. Und wir hören uns Anfang des Jahres. Bis dahin, Glück auf.
Glück auf und ein frohes Fest für euch. Tschüss, tschüss.